Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Mittag.
Umkämpfte Metropole Abidjan. In der Elfenbeinküste geraten die Truppen des abgewählten Präsidenten Gbagbo stärker unter Druck. Flüchtlingsstrom nach Lampedusa. Seit gestern Abend haben wieder 850 Migranten die süditalienische Insel erreicht. Wirtschaftsschwäche in Portugal. Eine Ratingagentur hat die Kreditwürdigkeit des EU-Staates erneut herabgestuft. Und das Wetter heute und morgen gibt es viel Sonne. Info 3. Am Mikrofon sind Karin Britsch und mit den Nachrichten Georg auf der Mauer.
In der Elfenbeinküste stehen die Truppen des abgewählten Präsidenten Gbagbo unter massivem Druck seines Rivalen Ouattara. Gekämpft wird vor allem um strategisch wichtige Positionen in der Hafenstadt Abidjan. Diese Gefechte konzentrieren sich nach Angaben von Augenzeugen um den Präsidentenpalast. Die Soldaten des gewählten Präsidenten Ouattara haben die Residenz Gbagbos erobert. Ouattaras Botschafter in Paris forderte Frankreich auf, noch stärker in die Gefechte in Abidjan einzugreifen. Der Betreiber des japanischen Kernkraftwerks Fukushima pumpt weiterhin leicht radioaktiv verstrahltes Wasser ins Meer. Damit soll im Reaktor selbst Platz geschaffen werden für das stärker verstrahlte Wasser. Bis jetzt sind über 3000 Tonnen verstrahltes Wasser ins Meer geflossen, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo meldet. Statt ins Meer soll das verstrahlte Wasser aus den Reaktorblöcken künftig in ein Tankfloß gepumpt werden. Das Floß wurde bisher als schwimmende Insel für Angler benutzt und wird umgebaut. Präsident Obama hat sich dem innenpolitischen Druck gebeugt und Militärgerichtsverfahren gegen Drahtzieher der Anschläge von 2001 zugelassen. Gemäß dem amerikanischen Justizministerium müssen sich Khalid Sheikh Mohammed und vier weitere Angeklagte im US-Gefangenenlager Guantanamo vor Militärtribunalen verantworten. Ursprünglich wollte Präsident Obama die Fälle sämtlicher Terrorverdächtiger durch ordentliche Zivilgerichte in den USA beurteilen lassen. Doch dagegen gab es immer größeren Widerstand. Der Flüchtlingsstrom auf die süditalienische Insel Lampedusa reißt nicht ab. Seit gestern Abend legten mehrere Schiffe mit insgesamt 850 Auswanderern an. Auf der kleinen Mittelmeerinsel vor der afrikanischen Küste befinden sich zurzeit wieder etwa 1.800 Flüchtlinge. Die italienischen Behörden haben in den letzten Tagen mehrere tausend Flüchtlinge von Lampedusa in verschiedene Zeltlager auf dem Festland gebracht, darunter viele Tunesier. Ihnen gewährt Italien vorläufige Aufenthaltsbewilligungen, womit sie frei in die Länder des Schengen-Raums einreisen können. Die Ratingagentur Moody's stuft die Kreditwürdigkeit von Portugal herunter. Nach eigenen Angaben senkte Moody's die Bewertung um eine Note. Dies nachdem bereits Standard & Poor's und Fitch ihre Bewertungen gesenkt hatten. Bereits morgen muss Portugal neue Gelder beschaffen. Es gibt Staatsanleihen im Wert von 2 Milliarden Euro aus. Nach dieser erneuten Herabstufung muss Portugal mit höheren Kreditzinsen rechnen. Moody's stellt weitere Herabstufungen in Aussicht, sollte Portugal nicht in der Lage sein, neues Geld aufzunehmen. Die Schweizer Freitodhilfe Exit sind im letzten Jahr über 4000 Personen neu beigetreten, so viel wie noch nie in der knapp 30-jährigen Geschichte des Vereins. Exit zählt damit nun über 70.000 Mitglieder. Wie die Organisation in einer Medienmitteilung schreibt, dürfte in vielen Fällen eine jetzt erst recht Reaktion Grund für den Beitritt sein. Dies aufgrund der Bestrebungen des Bundes, die Freitodhilfe einzuschränken und der zwei Initiativen gegen die Sterbehilfe, über die im Mai im Kanton Zürich abgestimmt wird. Laut dem Jahresbericht von Exit wurden im letzten Jahr 257 Menschen beim Freitod begleitet. In der Schweiz sind im ersten Quartal 10% mehr neue Autos verkauft worden als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Das meldet die Vereinigung der Automobilimporteure Auto Schweiz. Einen besonders großen Zuwachs verzeichneten Autos mit alternativen Antrieben, wie Elektrizität oder Gas, mit einem Verkaufsplus von 33%. Inzwischen wählt jeder 40. Käufer eines Neuwagens einen alternativen Antrieb. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, steht bei 6.425 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.3084 Franken gehandelt, der Dollar zu 92,24 Rappen.
Info 3 Mittag. Die die Themen.
Wir reden hier gleich über die Kämpfe in der Elfenbeinküste und über die UNO, die mit eigenen Helikoptern eingreift. Wir fragen, darf sie das? Und wir reden über den Rückwärtsgang von US-Präsident Obama. Er bricht mit einem Wahlversprechen und schließt Guantanamo definitiv nicht. Warum tut er das? Antworten gibt es gleich nach Wetter und Verkehr.
Die Prognose: heute und morgen überwiegend sonnig. Heute Dienstag im Norden noch um 17, sonst um 22 Grad. Die RS3-Verkehrsinformation von 12.06 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Info 3 Mittag.
Um die Metropole Abidjan in der Elfenbeinküste wird heftig weitergekämpft. Die Truppen des abgewählten Präsidenten Laurent Gbagbo sollen sich im Präsidentenpalast verschanzt haben und sie geraten immer mehr in Bedrängnis. Allerdings sind die Informationen sehr widersprüchlich. Daniel Voll berichtet.
Je näher an der Kampfzone, desto schwieriger der Überblick. Die Delegation des Internationalen Komitees im Roten Kreuz ist rund 5 Kilometer vom umkämpften Präsidentenpalast entfernt. Man habe beinahe während der ganzen Nacht schwere Artillerie gehört, sagt Kellner Panglung Zhang.
Einige haben nicht sehr viel geschlafen in dieser Nacht. Und heute Morgen hat sich dann ein bisschen beruhigt. Die schweren Waffen hören wir zurzeit nicht. Was wir immer noch hören, sind leichte Waffen, leichtes Feuergefecht. Aber das ist dann auch ein bisschen nervt von unserem Quartier.
Seit Donnerstag sei die Delegation weitgehend in ihrem Hauptquartier blockiert. Informationen über die Situation der Zivilbevölkerung bekomme sie praktisch nur per Telefon. Die Gebäude aber habe man in den letzten Tagen kaum verlassen.
Jeden Morgen evaluieren wir die Sicherheitslage neu und versuchen, sobald wie möglich eben auch gestern waren wir eigentlich bereit zu gehen, aber am frühen Nachmittag haben dann die Kämpfe wieder angefangen. Also es ist zurzeit unmöglich vorauszusehen, was in den nächsten 20 Minuten oder 30 Minuten passiert.
Wie es in Abidjan im Moment genau aussieht, ist schwer zu sagen. Ein Sprecher des gewählten Präsidenten Ouattara hat in der Frühe behauptet, seine Truppen hätten die Kontrolle über den Palast übernommen. Allerdings sind diese Informationen bisher nicht bestätigt. Aber Kellner Panglung Zhang ist überzeugt, die Situation für die Zivilbevölkerung wird immer schwieriger.
Die Situation wird immer schwieriger, auch für die Leute, weil sie natürlich zu Hause verbarrikadiert sind. Ihre Reserven gehen dem Ende zu. Schon vor der eigentlichen Kämpfe in Abidjan im Süden, die ökonomische Krise starke Spuren hinterlassen. Die Banken haben geschlossen, selbst die Mittelklasse konnte keinen Zugang mehr haben zu ihren Konten, zu ihrem Geld und konnte somit keine Reserven anlegen.
Sagt Kellner Panglung Zhang vom IKRK im Beitrag von Daniel Voll. Auffällig am Geschehen im westafrikanischen Land ist die Rolle der UNO. Diese greift mit eigenen Helikoptern aktiv in die Kämpfe ein, und zwar auf der Seite von Wahlsieger Ouattara. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon habe diesen Einsatz angeordnet, heißt es. Bei mir im Studio ist jetzt UNO-Korrespondent Fredrik Steiger. Fredrik Steiger, darf die UNO das überhaupt oder geht sie da nicht ein bisschen zu weit?
Also grundsätzlich kann man sagen, Ban Ki-moon darf das anordnen, nämlich die UNO-Resolution 1975, die gerade erst letzte Woche einstimmig verabschiedet worden ist, geht relativ weit in den Mitteln, die angewendet werden dürfen. Sie sagt nämlich, alles Erforderliche darf getan werden, um die Zivilbevölkerung an der Elfenbeinküste zu schützen. Ban Ki-moon sagt auch ausdrücklich, es gehe und es sei bei diesen Angriffen nicht darum gegangen, direkt gegen den abgewählten Präsidenten Gbagbo vorzugehen, sondern man habe gezielte Angriffe vorgenommen auf seine Waffenarsenale, auf die Arsenale mit schweren Waffen, Panzern, Artillerie, Raketen. Man will diese ausschalten, denn mit diesen Waffen hat Gbagbo in den vergangenen Tagen und Wochen die Zivilbevölkerung angegriffen und nicht nur diese, auch die UNO-Blauhelm-Mission in den vergangenen Tagen mehrfach, sowohl das Hauptquartier als auch UNO-Fahrzeuge, in denen sich zum Teil sogar Verwundete befanden.
Wie unterscheidet sich denn jetzt diese UNO-Resolution in der Elfenbeinküste zu jener in der aktuellen Militäreinsatz in Libyen?
Also anders ist zum Beispiel das politische Ziel. Die UNO-Resolution zu Libyen sieht nicht vor, dass Gaddafi weg muss. Das ist kein Ziel der UNO-Resolution. Hingegen die UNO-Resolution für die Elfenbeinküste ist ganz klar, Gbagbo hat die Wahl verloren, er muss sein Amt verlassen. Das heißt noch nicht, dass man ihn mit militärischen Mitteln ausschalten darf. Anders sind auch die Akteure, während es in Libyen einer internationalen Koalition überlassen bleibt, gegen Gaddafi vorzugehen, die Zivilbevölkerung zu schützen, weil die UNO dort überhaupt keine Chance hätte gegen Gaddafis Machtapparat, ist die UNO selber an der Elfenbeinküste der zentrale Akteur. Gemeinsam hingegen haben beide Resolutionen, Libyen wie Elfenbeinküste, dass es prioritär um den Schutz der Zivilbevölkerung geht.
Wenn im Namen der UNO Kampfeinsätze geführt wurden, taten das bisher ja andere quasi im Auftrag, zum Beispiel im Kosovo, in Afghanistan, jetzt die NATO in Libyen. Wie kommt denn die UNO dazu, das jetzt selbst zu tun?
Für die UNO war die Elfenbeinküste und ihr Engagement dort seit langem eine Priorität. Die UNO hat dort auch die Wahlen überwacht, sie hat sie zertifiziert, sie hat klar gesagt, dass Ouattara der Wahlsieger ist und Gbagbo der Verlierer, dass er weg muss. Sie hat ein relativ grosses Kontingent von über 9000 Mann an der Elfenbeinküste, das ist viel für ein Blauhelm-Kontingent. Man hatte allerdings trotzdem die Hoffnung seitens der UNO, dass die Afrikaner selber, die Afrikanische Union oder die ECOWAS, also die westafrikanische Staatengruppe, allenfalls militärisch vorgehen würden, um Gbagbo von der Macht zu vertreiben. Nun haben sie das nicht gemacht, obschon sie es versprochen haben. Und nun fühlt sich die UNO selber in die Rolle gedrängt, aktiv zu werden.
Und weshalb fühlt sie sich so in diese Rolle gedrängt? Warum dieser ungewohnt starke Auftritt?
Es geht um ein politisches Zeichen. Bisher war es ja oft so, dass in Afrika entweder Wahlen gar nicht stattfanden, dass sie gefälscht wurden, oder dass die Machthaber, selbst wenn sie die Wahlen verloren haben, Beispiel Kenia, Beispiel Simbabwe, trotzdem an der Macht blieben. Nun in der Elfenbeinküste will man zum ersten Mal ein klares Zeichen setzen. Auch in Afrika müssen Wahlergebnisse respektiert werden. Und deswegen hat sich die UNO zu einem resoluten Auftreten dort durchgesetzt.
Besten Dank für diese Einschätzungen und Informationen, Fredrik Steiger.
Info 3 Mittag.
Den mutmaßlichen Drahtziehern der Terroranschläge vom 11. September 2001 wird also der Prozess gemacht. Kein ziviler Prozess, sondern ein militärischer. Und das ausgerechnet im Gefangenenlager Guantanamo in Kuba. Jenes, das Präsident Obama eigentlich schon längst hätte schließen wollen. Diese Kehrtwende nun bedeutet auch, dass Guantanamo noch einiges länger in Betrieb bleiben wird. Max Ackermann.
Diese Ankündigung dürfte Justizminister Eric Holder sehr schwer gefallen sein.
Today I am referring the cases of Khalid Sheikh Mohammed, Walid Mohammed bin.
Khalid Sheikh Mohammed und vier weitere Terrorverdächtige würden nicht vor ein ziviles Gericht, sondern vor ein Militärtribunal gestellt. Khalid Sheikh Mohammed behauptet von sich selber, die Anschläge vom 11. September 2001 geplant zu haben, bei denen über 3000 Menschen ums Leben kamen. Doch auch Top-Terroristen hätten Anrecht auf ein ordentliches Verfahren vor einem zivilen Gericht, befand Justizminister Holden noch im November 2009, und sein Departement sei dafür bestens gerüstet.
The Justice Department has a long and a successful history of prosecuting terrorists for their crimes against our nation, particularly in New York.
Doch der Widerstand gegen einen Prozess vor einem ordentlichen Gericht in New York war enorm. Die Stadtbehörden fürchteten hohe Kosten für Sicherheitsvorkehrungen, Anwohner hatten Angst vor neuen Anschlägen und für viele Amerikanerinnen und Amerikaner sind Islamisten eh Kriegsverbrecher, die vor ein Militärgericht gehören. Diese Stimmung machte sich die politische Opposition zunutze. Sie peitschte Gesetze durch das Parlament, die es heute praktisch verunmöglichen, Häftlinge aus Guantanamo aufs Festland zu bringen. Und Justizminister Holder musste sich den Realitäten beugen. Fast ein Jahrzehnt nach 9/11 sei es höchste Zeit für einen Prozess.
We simply cannot allow a trial to be delayed any longer for the victims of the 9/11 attacks or for their family members who have waited for nearly a decade for justice.
Ein Militärverfahren ist immer noch besser als gar keines, sollte das wohl heißen. Doch für die Regierung Obama ist der Entscheid eine schwere Niederlage. Als Präsidentschaftskandidat hatte der einstige Rechtsprofessor Obama den Umgang der Bush-Regierung mit Terrorverdächtigen scharf kritisiert und versprochen, rechtsstaatliche Grundsätze künftig wieder hochzuhalten. Gleich nach Amtsantritt im Januar 2009 verfügte er deshalb, dass das umstrittene Gefangenenlager Guantanamo innerhalb eines Jahres zu schließen sei.
Guantanamo will be closed, no later than one year from now.
2 Jahre und 2 Monate später ist Guantanamo noch immer offen und der Entscheid von gestern garantiert, dass das noch lange so bleiben wird. Auch in dieser Beziehung ist Präsident Obama hart auf dem Boden der politischen Realität gelandet.
Info 3, das sind Nachrichten und Hintergründe, jederzeit auch im Netz zu finden, deres.ch, die Adresse. Heute im Studio Karin Britsch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.